Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache.
Seit einigen Monaten redet ganz Deutschland vom neuen Altersvorsorgedepot. ETF-basiert, steuerlich gefördert, Vermögen fürs Alter aufbauen, alles super. Aber ganz ehrlich, was bringt dir die beste Förderung, wenn du nicht investieren kannst? Weil du nichts hast, weil du trotz gutem Gehalt nicht mal 100 Euro am Ende des Monats übrig hast. Solange du das nicht veränderst, wird dir auch das neue Altersvorsorgedepot später keine finanzielle Sicherheit geben können. Es nützt dir ja nichts, denn du kannst nicht teilnehmen. Und genau deshalb mache ich am 18. Juni ein kostenloses Live-Training. Ja, live, in dem ich dir zeige, was du ganz konkret tun kannst, damit du am Monatsende endlich Geld übrig hast und du Altersvorsorge und Vermögensaufbau ernsthaft angehen kannst. Ich zeige dir, warum steigende Preise nicht schuld daran sind, dass du deine Sparziele nicht erreichst, wie du beim Sparen dich selbst sabotierst, mit welchem System Sparen ab sofort auf Autopilot läuft, warum der Notgroschen nicht das Ziel ist und was er dir aber ermöglicht, sobald er steht. Und das Beste, dadurch, dass das Training live stattfindet, kannst du mir auch direkt deine Fragen im Anschluss stellen, denn wir machen auch ein Live-Q&A am Ende. Und außerdem auch am Ende, das Ende wird das Highlight übrigens, am Ende des Live-Trainings wartet sogar noch eine Überraschung im Wert von mehreren 100 Euro auf dich. Also jetzt anmelden unter madamemoneypenny.de/sparen-live. madamemoneypenny.de/sparen-live. Alles natürlich komplett kostenlos. Ich freue mich sehr auf euch.
Jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn du als Frau öffentlich bist, als Influencerin, als Politikerin, als Aktivistin, als Unternehmerin, dass du, wenn du dich öffentlich äußerst und du angegriffen wirst, dass es ein sexualisierter Angriff wird. Das kannst du eigentlich von ausgehen. Also ein Zitat von diesem einen Richter ist, ich fühle mich wieder wie in den 90ern. Alle Verträge mit allen US-Unternehmen, die man hat, werden gekündigt und man kann auch keine neuen eingehen. Das heißt, kein Amazon, kein Apple, kein Google, kein Microsoft, kein Netflix. Ich hatte auch schon meinen Schlafanzug an und kurz vor 12 sehe ich, dass ich irgendwie 10 unbeantwortete Anrufe von meiner Geschäftsführungskollegin Josefine habe und ich dachte, um Gottes Willen, habe dann zurückgerufen und ja. Dann hatte dann auch gerade erfahren, dass wir eben, sie und ich, ganz offiziell und sehr presseöffentlichkeitswirksam von der US-Regierung ein Einreiseverbot über uns verhängt wurde in die USA.
Hallo ihr Moneypennies und willkommen zurück. Heute darf ich mit einer sehr beeindruckenden Frau sprechen, die unermüdlich, unglaublich viel für den Schutz für Frauen tut. Nicht nur für Frauen, für alle Menschen, aber hauptsächlich sind Frauen betroffen. Annalena von Hodenberg ist einer der beiden Geschäftsführerinnen von HateAid. HateAid bietet bei digitaler Gewalt unmittelbar Beratung und rechtliche Unterstützung an. Und sie sensibilisieren auch Politik und Gesellschaft für Missstände und legen sich auch gerne mal mit den Großen an und verklagen große Firmen wie X oder auch Google. Und mit Annalena spreche ich über digitale Gewalt, vor allem nun mal gegen Frauen. Wie erkenne ich sie? Wer genau ist betroffen? Was kann ich tun, wenn ich betroffen bin oder jemand in meinem Umfeld? Und wir reden über die jüngsten Vorkommnisse von HateAid, die wirklich Stoff für einen krassen Thriller bieten. Nur, dass sie leider Realität sind. Denn HateAid und speziell die beiden Geschäftsführerinnen ganz persönlich, auf privater Ebene, werden von der Trump-Regierung angegriffen. Was da passiert ist und worauf sie sich jetzt leider noch einstellen müssen, das erzählt uns Annalena jetzt in dieser Podcast-Folge. Und ich kann nur sagen, haltet euch fest. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und an dieser Stelle schon mal der Aufruf. HateAid ist, wie andere NGOs auch, auf Spendengelder angewiesen. Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, Anfang des Jahres war ich auf einem Spendendinner eingeladen, beziehungsweise wir mit Madame Moneypenny durften das Ganze sogar sponsern. Und vorne standen, ich glaube, so 10, 11 NGOs, die alle darüber berichtet haben, viele im Bereich Frauensicherheit, Frauenhausorganisationen und so weiter, die alle davon berichtet haben, dass ihnen bereits die Gelder gekürzt worden sind oder dass sie davon ausgehen, dass das in nächster Zeit passieren wird oder dass sie, je nachdem, wie die nächsten Wahlen alle so verlaufen werden, sie höchstwahrscheinlich gar keine Gelder mehr bekommen werden. Und das sage ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten, ne? Also wir Frauen sind diejenigen, die es richten werden müssen. Und wir richten es mit Geld. Euer Investment in euer Depot, das bringt euch Euro in Return. Ja, Return on Investment, x Prozent in Euro. Macht ihr, müsst ihr haben, alles super. Und gleichzeitig gibt es aber auch das Investment in die Gesellschaft. Nämlich durch Spenden beispielsweise. Und dieses Investment bringt uns nicht nur Euro auf dem Konto, sondern es bringt uns alles in Return in Form von Freiheit, Demokratie, Sicherheit, gerade für uns Frauen. Deswegen immer wieder mein Appell, denkt das mit. Hört euch diese super wichtige, relevante Folge also unbedingt bis zum Schluss an und teilt sie super gerne mit Frauen und übrigens auch Männern in eurem Umfeld. Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Annalena. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Natascha.
Lass uns doch mal darüber sprechen, was HateAid erstmal so macht. Lass uns da mal einsteigen und dann gehen wir ein bisschen auch in Aktualitätsbezug, denn ihr habt ja so eine kleine Fehde, wenn man so sagen darf, mit der US-Trump-Regierung plus allem, was da noch so dranhängt. Aber lass uns erstmal reintauchen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade auch für unsere Zuhörerinnen zu erfahren, wer seid ihr, was macht ihr, wann kann man sich an euch wenden. Also erstmal so, wofür seid ihr da? Wann wenden sich Menschen oder vielleicht ja speziell auch Frauen an euch?
Ja, also wir sind tatsächlich Deutschlands erste bundesweite Beratungsstelle für Menschen, die digitale Gewalt erfahren. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, deswegen sage ich immer, wir sind so ein bisschen der weiße Ring fürs Internet. Also wer bedroht wird, beleidigt wird, von Cyberstalking betroffen ist, ein sexualisiertes Deepfake von sich findet. Genau, also alles, was irgendwie in digitalen Räumen an Gewalt passiert, können sich an uns wenden. Wir haben PsychologInnen und PsychotherapeutInnen, die hier in der Beratungsstelle sitzen, mit denen man sprechen kann. Wir machen auch Sicherheitsberatung, Kommunikationsberatung und wir unterstützen eben Leute auch, in die Anzeige zu gehen und sich zu wehren und TäterInnen auch zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja, super. Das heißt, ihr beleuchtet das oder unterstützt das aus vielen verschiedenen Richtungen, richtig? Also bei PsychologInnen und Anzeige erstattet, das ist ja richtig umfangreich. Das ist ja nicht nur, ich sage jetzt mal, Sorgentelefon, sondern da geht ja auch richtig in die Handlung rein. Richtig in den Schutz auch, ne?
Ganz genau. Also es geht einerseits darum, Menschen zu unterstützen, die betroffen sind, die erstmal wieder handlungsfähig zu machen, zu gucken, okay, was sind eigentlich meine Optionen? Und auch zu gucken, okay, was brauchen die eigentlich jetzt? Und dann zu sagen, okay, kann ich rechtlich vorgehen? Wie kann ich mich wehren? Wie kann ich mich auch für die Zukunft schützen, damit ich weiter in diesen digitalen Räumen präsent sein kann, ohne dass ich Angst haben muss. Mhm. Und das andere ist eben, dass daraus natürlich sich auch, also dass wir halt sehen, dass es auch strukturelle Probleme in diesem digitalen Raum gibt. Also dass zum Beispiel Gesetze fehlen. Das haben wir jetzt im Colleen-Fernandes-Fall gesehen, ne? Dass halt plötzlich alle so, wow, die Erstellung und Verbreitung von sexualisierten Deepfakes ist in Deutschland keine Straftat. Wie kann das einfach sein? Und das haben wir schon seit 4 Jahren, fordern wir schon, dass das eben eine Straftat wird, weil wir das bei uns in der Beratung einfach schon immer gesehen haben. Und dass wir uns eben auf, hier in Deutschland, auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass sich die Verhältnisse im digitalen Raum ändern und eben, ja, Menschenrechte dort auch durchgesetzt werden. Und ja, in letzter Zeit eben vor allen Dingen auch Frauenrechte.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Oder ich habe es vorhin in der Frage so ein bisschen so mit, ich sag mal, vorausgesetzt, dass die meisten, die sich an euch wenden, wahrscheinlich Frauen sind. Stimmt das Bild? Oder Frauen und wahrscheinlich vielleicht auch andere oder mehrfach marginalisierte Gruppen? Wer wendet sich so typischerweise an euch?
Es wenden sich an uns vor allen Dingen eben Gruppen, die marginalisiert sind, also Gruppen, die auch schon im analogen Raum besonders diskriminiert wurden. Und dazu zählen vor allen Dingen eben Frauen, dazu zählen Menschen aus der queeren Community, dazu zählen Menschen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Die sind bei uns in der Beratung und die sind auch besonders schlimm oder schwer betroffen. Also wenn wir jetzt gucken, welche Inhalte werden angezeigt, dann sind eben die Inhalte von vor allen Dingen von Frauen proportional müssen wir die, also werden die eben häufiger angezeigt, weil die eben häufiger wahrscheinlich strafbar sind als Inhalte, mit denen Männer zu uns kommen. Das bedeutet nicht, dass Männer nicht auch schwere digitale Gewalt erfahren, Morddrohungen, Adressen veröffentlicht werden und so weiter. Aber Frauen sind eben überproportional häufiger betroffen als Männer das sind und eben von bestimmten Deliktarten auch betroffen. Also du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn du als Frau öffentlich bist, als Influencerin, als Politikerin, als Aktivistin, als Unternehmerin, dass du, wenn du dich öffentlich äußerst und du angegriffen wirst, dass es ein sexualisierter Angriff wird. Das kannst du eigentlich von ausgehen. Das ist Das ist bei Männern nicht so. Da ist es überhaupt nicht ausgemacht, dass die irgendwie sexualisierte Beleidigungen bekommen. Da ist es nicht ausgemacht, dass von denen sexualisierte Deepfakes veröffentlicht werden. Bei Frauen werden auch überproportional oft die Familien bedroht. Ne? Also es gibt bestimmte Formen von sexualisierter digitaler Gewalt, die eben besonders Frauen treffen. Und es gibt einige Formen von sexualisierter digitaler Gewalt, die nur Frauen betreffen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sexualisierte Deepfakes uns angucken, die dann auf Pornoplattformen veröffentlicht werden, das ist etwas, da sind eigentlich nur Frauen betroffen.
Okay. Und hast du so eine Hausnummer für uns? Also wie viele Fälle landen so pro Jahr bei euch, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen?
Ja, also wir haben in den letzten acht Jahren, wir sind natürlich auch bekannter geworden, dann ist das, geht die Kurve eben sozusagen hoch.
Richtig.
Haben wir mehr als 7000 Personen beraten und dieses Jahr alleine schon knapp 600 Personen, die sich an uns gewandt haben.
Und wir haben gerade mal Juni.
Genau.
Okay.
Genau. Das hat auch viel auch mit dem Fall von Colleen Fernandez tatsächlich zu tun, weil dadurch eben, beziehungsweise zwei Sachen. Also wir haben Anfang letzten Jahres eine Klage eingereicht gegen Google, wo es auch um sexualisierte Bilder, also Inhalte ging, die eben immer wieder in der Google-Suche aufgetaucht sind von einer Klientin von uns. Das waren keine Deepfakes, sondern das waren Bilder, die sie eigentlich privat mit ihrem Partner gemacht hat und die dann eben durch einen iCloud-Leak im Internet gelandet sind. Und seit 3 Jahren versucht sie eben, diese Bilder aus dem Netz herauszukriegen. Und die sind immer wieder in der Google-Suche sichtbar und tauchen immer wieder auf. Und es ist wirklich, sie ist umgezogen.
Was?
Sie hat Freundeskreis gewechselt. Aber über die Google-Suche finden es halt Freunde, Verwandte, Kollegen. Sie hat den Arbeitsplatz gewechselt. Und die Bilder tauchen halt trotzdem wieder auf. Und wir haben eben sie jetzt unterstützt, Google zu verklagen, dass eben diese Bilder langfristig aus dieser Google-Suche verschwinden, damit sie einfach, ihr Recht auf vergessen werden. Das Recht darauf, dass eben diese Bilder, die sie niemals im Internet sehen wollte und ihr Mann auch nicht, dass diese Bilder einfach, dass sie auch ein Recht darauf hat, dass sie davon nicht ihr ganzes Leben lang verfolgt wird. Und hat auch relativ viel Medienöffentlichkeit bekommen. Da haben sich viele, viele andere Personen, denen auch genau das Gleiche passiert ist, bei uns gemeldet. Und nach dem Colleen Fernandez-Fall eben auch. Also viele Frauen, die eben auch von sexualisierten Deepfakes betroffen sind.
Okay, ja, das heißt, also ist irgendwie logisch, ne? Dann kommen so Fälle in die Öffentlichkeit und dann fragen sich wahrscheinlich viele Frauen, oh, warte mal. Also erstens, es gibt Hate Aid, ja, oder ich kann mich an jemanden wenden. Mhm. Plus vielleicht auch dieses Schamgefühl, was dann vielleicht nicht mehr ganz so groß ist, ne? Also was ja sozusagen toll ist, ne? Also schade, dass es sowas natürlich braucht, dass es solche Fälle natürlich braucht, ist alles ganz furchtbar. Und gleichzeitig, wenn man dem vielleicht ein Gutes abgewinnen will, dann vielleicht das, oder? Dass andere Frauen dann sagen, jetzt wende ich mich auch an jemanden oder auch überhaupt zu verstehen, das ist Gewalt, so, das ist digitale Gewalt, ne? Manchmal weiß man ja auch gar nicht so richtig, wohin damit, wenn es diese Begriffe nicht gibt, wenn es dafür keine Prozesse gibt, wenn es dafür auch gar kein Gesetz gibt oder beziehungsweise dagegen. Ah, interessant, okay. Aber diese Google-Geschichte, das heißt, da war es jetzt in dem Fall gar nicht so, und das ist auch gut zu wissen, dass man sich da auch an euch wenden kann, da war es jetzt gar nicht so, dass jemand anderes Schaden zufügen wollte, sondern quasi durch Zufall, durch einen blöden Leak, bei iCloud, hattest du gesagt, sind da irgendwelche Fotos im Internet aufgetaucht und die konnte ich dann habe ich wahrscheinlich den Namen der Frau gegoogelt oder wie auch immer, irgendwas gegoogelt und dann kamen die. Und Google weigert sich aber bis heute, könnte die auch einfach entfernen. Die Fotos,
genau,
aber das machen sie genau nicht, oder?
Genau, es gab ein iCloud-Leak. Da waren Videos von eben diesem Paar, die sie für sich selber gemacht haben, so wie das viele Paare einfach tun und was ja völlig legitim ist. In dem Leak war da eben auch der Klarname der Frau. Und dann wurden eben diese Inhalte auf wirklich zigfach auf Pornoplattformen hochgeladen. Erstmal auf kleinen Pornoplattformen, so Fringe-Pornoplattformen, aber immer eben mit ihrem Klarnamen. Und wenn du sie dann in Google eingibst, die Suchmaschine ist ja überall im Internet, findet ja alle Inhalte.
Das heißt,
du gibst halt dann ihren Namen ein und plötzlich in der Bildersuche hat sie sich dann da selber gefunden. Und eben genau diese Bilder, die sie niemals im Internet haben wollte.
Und ihr wolltet quasi, dass Google die Suchergebnisse blockiert oder löscht oder so?
Auslistet.
Und die Bildersuche auslistet.
Genau, auslistet. Ja, Weil ich meine, am Ende des Tages ist es so richtig verhindern, dass, also diese Pornoplattformen, das ist ein Riesenproblem. Die spiegeln sich gegenseitig. Ja. Leute laden das dann wieder runter, laden das auf einer anderen Pornoplattform wieder hoch. Das heißt, Google ist eben das Tor zur Welt. Ne? Google ist das, was es dann so krass öffentlich macht. Und was Google macht, ist, wenn sie diese Inhalte dann bei Google findet und meldet, dann löschen sie sie auch. Aber es ist erstens wahnsinnig belastend. Es sind über 1500 Inhalte in den letzten 3 Jahren gemeldet worden. 1500. Also diese Bilder, das ist nicht einfach, da taucht mal so ein Bild wieder auf, sondern die tauchen halt ständig wieder auf. Und wir haben mittlerweile eine Beraterin bei uns, die wirklich einmal in der Woche sich hinsetzt und diese Inhalte bei Google meldet. Und die Forderung an Google ist eben zu sagen, sorgt dafür, ihr wisst doch, dass diese Klientin das nicht, dass das illegal ist, dass sie das nicht, dass sie nie ihre Zustimmung gegeben hat und auch niemals geben wird. Sorgt doch bitte dafür, dass das ausgelistet wird, dass diese Inhalte einfach in der Google-Suche nicht mehr auftauchen, nie mehr auftauchen. Genau, das ist jetzt der Prozess, den wir eben gegen Google führen. Und da weigert sich Google tatsächlich bisher, hat sich Google bisher geweigert. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir vor Gericht gehen, um das eben durchzusetzen. Und zwar nicht nur für sie, sondern für alle anderen Frauen und Männer, die sich, genau, die eben genau, denen genau das Gleiche passiert, wo vielleicht ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin Bilder hochlädt, um sich zu rächen. Oder es eben auch so ein Leak gibt, dass es eben ein Recht darauf gibt, dass deine Intimität und deine Privatsphäre nicht plötzlich im Internet landet.
Ja, absolut. Ja, klar. Also es sollte so selbstverständlich sein. Also da weiß man schon wieder gar nicht, wo man anfangen soll.
Ja.
Angenommen, ja, das hören jetzt vielleicht Frauen oder vielleicht auch Freundinnen oder so und denken sich, ah, ich habe da vielleicht so einen Verdacht, dass jemand in meinem Umfeld da vielleicht auch digitale Gewalt erfahren könnte und vielleicht weiß man das selber gar nicht so richtig genau. Also vielleicht kannst du nochmal, was zählt alles unter digitaler Gewalt? Vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht so subtile Sachen, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf der Agenda hat. Und was kann ich dann tun, wenn ich glaube, ich bin davon betroffen oder vielleicht auch als Außenstehende, als Freundin oder so, wie, was kann, also erstmal die Analyse so, ja, ich bin davon wohl betroffen oder meine Freundin ist davon betroffen und dann, was ist dann der richtige Weg? Wahrscheinlich sich an euch wenden, aber gibt es vielleicht noch andere Mittel und Wege?
Genau, also es gibt ganz, also viele sagen halt, Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ist das strafbar? Es gibt dieses Schamthema, ne, warum sich Menschen eben nicht wehren. Und deswegen ist es, glaube ich, der beste Gradmesser zu sagen, in dem Moment, wo ich ein Störgefühl habe, wo sich das für mich gewaltsam anfühlt, kann ich mir schon Hilfe suchen und kann mir Unterstützung suchen und kann erstmal jemanden suchen, mit dem ich darüber reden kann. Unabhängig davon, ob das dann später vielleicht strafbar ist oder ob ich das entfernen lassen kann oder nicht. Ne? Also es gibt auch Inhalte, die sich gewaltsam anfühlen, die vielleicht rassistisch sind, die frauenfeindlich sind, die man sich also wo man eben erstmal nichts gegen machen kann. Also ich habe zum Beispiel, ich gebe jetzt mal ein Beispiel für was Subtiles. Ich habe ein Interview gegeben vor 2 Jahren zum Weltfrauentag beim ZDF und da bin ich gefragt worden, was jetzt das eben auch, also ob Frauenhass ansteigt, was das jetzt eben auch irgendwie mit der Trump-Regierung, wenn jemand, der ja auch ein verurteilter Vergewaltiger ist, jetzt irgendwie Präsident der USA ist, ob das auch einen Einfluss hat auf frauenfeindliche Gewalt. Und dazu habe ich dann gesprochen und das ZDF musste irgendwann die Kommentarspalte abschalten. Weil bei YouTube, und da sind halt ganz viele Inhalte, die wir unerträglich finden würden, die ich auch unerträglich finde, aber die eben auch erstmal nicht strafbar sind, aber die trotzdem mir gegenüber gewaltsam sind. Also zum Beispiel, ich soll mal wieder kochen gehen und ich soll putzen gehen und ich soll, was ich da eigentlich erzählen würde und ich hätte ja weil ich würde ja nicht in einem normalen Unternehmen, hätte ich ja gar nicht arbeiten können. Deswegen muss ich jetzt hier mit solchen Themen irgendwie was erzählen und so. Genau, also wirklich so richtig diffamierende Sachen. Aber die sind alle nicht strafbar. Aber die sind erstmal unerträglich. Aber trotzdem, wenn ich sowas sehe, dann muss ich nicht sagen, Mensch, das ist ja jetzt vielleicht nicht strafbar, das muss ich jetzt aushalten. Sondern wenn mich das wenn sich das für mich gewaltsam anfühlt, dann auf jeden Fall reagieren, ne? Und dann mit Freunden, mit Familie darüber sprechen. Das ist manchmal schon einfach hilfreich. Aber wenn es sich weiterhin gewaltsam anfühlt, wenn ich das Gefühl habe, das macht was mit mir. Also zum Beispiel überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich nächste Mal nochmal so ein Interview gebe. Überlege ich mir jetzt zweimal, ob ich nochmal genau über sowas rede. Dann hat das ja schon was mit mir gemacht. Ne? Ich fange ja dann an, mich zurückzuhalten, mich selbst zu zensieren, weil ich verhindern möchte, dass mir sowas nochmal passiert. Und dann ist es ein guter Punkt, sich an eine Beratungsstelle zu wenden und einfach erstmal ein Gespräch zu führen, um zu gucken, um das zu verarbeiten. Ne? Weil das ist ja genau das, was die Täter auch erreichen wollen. Die wollen ja, dass wir uns zu solchen Themen nicht mehr äußern. Die wollen ja, dass wir uns eingeschüchtert fühlen. Und wenn ich eben sehe, dass das einer Freundin von mir passiert, sei es eben in so einem vielleicht öffentlicheren Raum, aber sei es vielleicht auch in einem privaten Raum, ne,
ja,
wo
ja,
eben,
ja.
Genau, wo eben man sieht, irgendwie, vielleicht der Ex-Freund hat irgendwas veröffentlicht. Oder,
genau,
sie ist da und das ist mit sehr viel Scham verbunden, sie möchte nicht zur Polizei gehen, dann einfach erstmal zu einer Beratungsstelle gehen. Und ich glaube, du hast es ja am Anfang gesagt, viele wissen nicht, was ist jetzt eigentlich digitale Gewalt? Bin ich jetzt eigentlich berechtigt dazu, mir irgendwie Hilfe zu suchen? Und ich glaube, das, was eben wichtig ist, auch an diesem Fall von Colleen Fernandez, ist, dass nicht nur bekannter geworden ist, dass es eben eine Beratungsstelle gibt, an die man sich wenden kann, nämlich uns und auch einige andere, sondern dass Frauen auch auf die Straße gegangen sind und wir gesagt haben, die Scham muss die Seite wechseln. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das auch bei Freundinnen sieht, einfach zu sagen, es ist nicht deine Schuld. Die betroffene Person hat nie eine Schuld. Es gibt keine Verantwortung von ihr. Egal, ob sie diese Bilder freiwillig irgendwann mal gemacht hat, in dem Moment, als sie vielleicht in der Beziehung war, gesagt hat, da ihren Konsens gegeben hat, das gibt der Tatperson nicht das Recht, diese Inhalte zu nehmen und zu veröffentlichen. Und deswegen diese Scham, die sie trotzdem darüber dann eben fühlt im Nachhinein, also die muss wirklich die Seite wechseln. Die Person muss sich schämen, die diese Intimität dann ausnutzt und gegen ihren Willen zum Beispiel solche Bilder, Inhalte, auch Intimitäten aus der Beziehung erzählt. Die Scham, die muss die Seite wechseln. Und ich glaube, das ist das, wozu man, wenn man das im Freundeskreis sieht, die andere Person da eben bestärken kann und sich erstmal Unterstützung suchen. Und bei uns kann man eben auch anonym einfach anrufen. Wir haben eine offene Sprechstunde. Okay. Genau.
Super.
Und sich einfach erstmal informieren und sprechen und gucken, was habe ich für Handlungsmöglichkeiten, was möchte ich machen, wozu habe ich vielleicht auch jetzt die Kraft, wozu habe ich vielleicht nicht die Kraft, ist auch okay. Das Wichtigste ist, dass wir nicht damit alleine bleiben. Und unseren Gefühlen, also dem Gefühl, dass mir hier was Gewaltsames passiert ist, dem erstmal vertrauen.
Ja, und ich finde auch lieber einmal mehr anrufen als zu wenig. Ne? Also es ist ja, Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen da in einem sehr gutes Verhältnis. Ne? Also einfach anrufen und vielleicht auch nicht das Gefühl haben, ach, jetzt jemand zur Last zu fallen oder mein Problem ist zu klein oder so oder andere haben größere Themen. Ne? Sich einfach mal davon freizumachen, von jeglichen Erwartungen von außen.
Genau.
So jeglichen Bewertungen von außen. Dafür seid ihr dann auch da. Ne? Also es geht ja nicht darum, welcher Fall ist jetzt schwerer als ein anderer, sondern es geht ja um die Individuen und die so gut wie möglich aufzufangen und begleiten zu können. Und das ist ja natürlich pures Gold wert, die Arbeit, die ihr macht. Also da nochmal vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Und Annalena, wir beide haben uns ja kennengelernt, ich glaube, das war Anfang des Jahres im Januar oder so.
Richtig.
Bei einem Fundraising-Dinner, was wir von Madame Moneypenny auch netterweise sponsern durften. Und da ist mir die Kinnlade runtergefallen, bei vielen Dingen, die du erzählt hast. Und aber auch vor allem, da hast du berichtet über euer US-Einreiseverbot. Das war da, das ging, glaube ich, im Dezember, an Weihnachten hattest du erzählt, ging es irgendwie los. Und dieses Fundraising-Dinner war ein paar Wochen später, Anfang Februar. Gab ja auch schon verschiedene Berichterstattungen jetzt darüber, was ja auch gut ist, auch im Fernsehen und so weiter. Und trotzdem finde ich, muss das hier auch nochmal sozusagen Platz haben. Magst du nochmal erzählen, what happened? Was ist passiert? What happened?
Ja, also es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Am 23.12., wir können uns alle erinnern, Tag vor Heiligabend, am Ende des Jahres sind alle müde, wir bereiten irgendwie den Heiligabend vor, wollen irgendwie schlafen gehen und um kurz vor 12 habe ich nochmal auf mein Handy geguckt, durch Zufall, ich hatte auch schon meinen Schlafanzug an und Und kurz vor 12 sehe ich, dass ich irgendwie 10 unbeantwortete Anrufe von meiner Geschäftsführungskollegin Josefine habe. Und ich dachte, um Gottes Willen, habe dann zurückgerufen. Und ja, dann hatte dann auch gerade erfahren, dass wir eben, sie und ich, ganz offiziell und sehr presseöffentlichkeitswirksam von der US-Regierung ein Einreiseverbot über uns verhängt wurde in die USA. Das hat nicht nur uns getroffen, sondern eben Thierry Breton, den Digitalkommissar, ehemaligen Digitalkommissar aus Frankreich, EU-Digitalkommissar, dann zwei Geschäftsführende aus Großbritannien, die zu Desinformation und zu digitaler Gewalt arbeiten. Und das gab ein ganz offizielles eben Kommuniqué, also ein ganz offizielles Statement von Marco Rubio auf der Seite des US State Departments. Und dann gab es eben Tweets von einer sogenannten Undersecretary Sarah Rogers, die eben nochmal über uns fünf so kleine Biografien bei Twitter, also bei X, veröffentlicht hat. Genau, und nochmal begründet hat, warum wir jetzt eben nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Und es wurde eben behauptet, wir wären radikale Aktivistinnen, wir wären Mitglied des internationalen Zensurkomplexes und wir würden, genau. Und genau, dann in diesen Biografien stand eben, also bei mir zum Beispiel, dass ich davor warne, dass eben rechtsextremistische Akteure den digitalen Raum benutzen könnten, um Menschen zu manipulieren, dass ich mich dafür einsetze, dass Wissenschaftler mehr Zugang zu den Algorithmen bekommen, damit sie eben darüber forschen können, wie die unsere Gesellschaft beeinflussen, dass wir eben uns für das digitale Dienstegesetz aussprechen, das von der Europäischen Union vor einem Jahr erlassen wurde, das eben dafür sorgt, dass demokratische Werte und unsere Rechte, also auch unser deutsches Recht eben auch auf den Plattformen gilt und nicht nur US-amerikanisches Recht. Ja, also genau, im Prinzip sind wir eben, ja, wurde uns vorgeworfen, dass wir uns eben dafür einsetzen, dass unsere Rechte, unsere europäischen Rechte auch auf Plattformen wie Google, Facebook, Meta, X gelten und dass sie dort auch durchgesetzt werden sollen.
Und weil und wir das wäre Grund genug.
Ja.
Was ja auch stimmt, oder? Also das macht ihr ja.
Das ist your job. Da kann ich gar nichts gegen sagen. Und da sage ich dir auch, Natascha, dass der digitale Raum ist tatsächlich, also wird ja tatsächlich auch jetzt schon von rechtsextremistischen Akteuren benutzt, um eben Menschen zu radikalisieren. Also das ist auch nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern dazu gibt es Studien, wissenschaftliche Erhebungen. Ne?
Das ist eigentlich so Common Knowledge auch irgendwie.
Genau. Also und dass sich eben US-Tech-Plattformen, die hier in Europa Billionen an Umsätzen machen, auch an unsere Gesetze hier halten müssen, so wie deutsche Unternehmen sich in den USA auch an US-amerikanische Gesetze halten müssen. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber das findet die US-Regierung und das finden zum Beispiel Mark Zuckerberg und Elon Musk, finden nicht, dass das so sein sollte. Die finden, dass sie eben, die finden die Gesetzgebung in Europa blöd, weil die ist für sie teuer. Sie müssten dann Kinder- und Jugendschutz durchsetzen oder sie müssten Frauen vor Gewalt schützen. Wir haben ja gerade über sexualisierte Deepfakes gesprochen. Ja. Da müssten sie halt dafür sorgen, dass das eben nicht mehr so leicht ist, die auf ihren Plattformen zum Beispiel zu verbreiten oder auch die zu erstellen. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die Manipulation von Wahlen, da müssen sie Vorkehrungen treffen, dass das eben nicht passieren darf. Ja, und das ist eben teuer. Das Sicherheitsmaßnahmen kosten halt, das weißt du vom Auto auch, wenn ein Sicherheitsgurt einbaut oder ein Airbag, das kostet halt ein Unternehmen. Ja. Und genau, das wollen sie nicht. Und deswegen setzen sich gemeinsam mit der US-Regierung dafür ein, dass eben für sie in Europa keine Regeln gelten.
Ich frage mich so ein bisschen, wie sind die denn gerade auf euch fünf jetzt gekommen? Also es wirkt so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich denke da manchmal, ja, also wie kommt jetzt genau auf euch so in ganz Europa oder weltweit? Also
ja, das ist halt die Preisfrage.
Lässt sich da eine Verbindung herstellen?
Also ich glaube, es ist so eine Verkettung von ganz vielen unterschiedlichen Umständen. Also alle haben sich schon mal mit Elon Musk angelegt. Das haben alle gemeinsam.
Also öffentlich sozusagen.
Genau. Mhm. Also wir haben damals noch Twitter und dann X verklagt auf die Löschung von eben Holocaust-Leugnungen und antisemitischen Inhalten. Das versprechen sie in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und wir haben eben in einem großen Grundsatzprozess Twitter verklagt und dazu aufgefordert, dass sie sich auch an ihre eigenen Regeln halten und geguckt, ob wir das vor Gericht durchsetzen können. Und dazu hat sich damals Elon Musk auch selber geäußert dann. Ja, genau. Und dann hat meine Geschäftsführungskollegin hat bei CBS in den USA ein Interview gegeben, wo sie eben gesagt hat, dass hier in Deutschland die Meinungsfreiheit Grenzen hat, nämlich die in unserem Grundgesetz stehen. Ne? Und in den USA ist das halt, hat man das so ein bisschen aus dem Zusammenhang dann so rausgeschnitten aus diesem Interview, und da gab es einen riesen Skandal. Wie kann es sein, Meinungsfreiheit, das ist doch so ein wichtiger Wert, das darf doch keine Grenzen haben. Da haben die Amerikaner auch ein anderes Verständnis. Also da gab es einen riesen Shitstorm, das hat auch dann Musk geteilt und J.D. Vance hat das geteilt, und da gab es dann, ja, genau, also so sind wir da so ein bisschen, sind wir da so ein bisschen ins Fadenkreuz gekommen. Und dann gab es auch im House of Representatives gab es auch so einen Bericht, den sogenannten Jim Jordan-Bericht, und da sind wir auch nochmal sehr, sehr prominent genannt worden als irgendwie Agentin des Zensurkomplexes, die irgendwie am American Speech zensieren wollen. Und genau, und das ist dann auch debunked worden. Also da haben die Demokraten dann nochmal so einen Gegenbericht gemacht. Ja, also da ist versucht worden, so ein Feindbild. Also wir sind dann einfach benutzt worden, um so ein Feindbild aufzubauen, dass man auch greifen kann. Weißt du, zwei Frauen, klar, auch Geschäftsführerinnen aus Europa.
Gesichter immer gut. Ja,
genau,
ja,
Gesichter sind wichtig.
Der Feind hat einen Namen. Ja.
Richtig, das hat einen Namen. Und genau, und die eben zu nehmen und zu sagen, guckt mal, die wollen euch jetzt hier alle zensieren. Und hat dann da irgendwelche Behauptungen aufgestellt. Also einiges ist auch richtig, ne, wie zum Beispiel eben, ja, wir setzen uns dafür ein, dass eben die EU-Gesetzgebung auch durchgesetzt wird. Was aber nicht richtig ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass amerikanische Menschen zensiert werden, sondern in den USA gilt weiterhin US-amerikanische Gesetze, aber hier in Deutschland und in Europa gelten halt andere Gesetze. Wir erlauben zum Beispiel nicht, dass Hakenkreuze im Internet veröffentlicht werden. Oder wir finden auch, dass unsere Kinder und Jugendlichen besser geschützt werden müssen und nicht irgendwie mit gewaltvollen Inhalten da in Kontakt kommen sollen. Und das können die USA für sich so entscheiden, aber wir haben das für uns eben anders entschieden, und dafür setzen wir uns auch weiter ein, dass das umgesetzt wird.
Ja, absolut. Also wenn du so erzählst, das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken, ne? So Gesetze, what a concept, also, dass Länder unterschiedliche Gesetze haben und an die man sich am besten dann vielleicht auch halten sollte, das ist ja kompletter, also ja.
Aber es ist halt so diese Craziness, ne? Du hast es ja auch gesehen, ja. Bei Grönland, ja. Ne? Ja. Da ist ja auch, ja. Da sieht man ja auch, also Rechtsstaat, also die Regeln des Rechtsstaates werden von dieser US-Regierung immer mehr auch in Frage gestellt. Ja. Und auch die Regeln des Völkerrechts, das sehen wir ja jetzt auch. Und dann einfach zu sagen, wir greifen jetzt mal nach Grönland, entweder ihr verkauft es oder ich nehme es mir. Mhm. Und hier ist es ja genauso. Also guckt mal, wir wollen nicht, dass eure Gesetze, also dass unsere Plattform, unsere großen Tech-Plattformen sich an eure Gesetze halten. Und dann drohen wir euch erstmal mit Strafzöllen. Trump hat auch gesagt, wenn wir in Europa Elon Musk da reguliert werden sollte, dann unterstützen sie die NATO nicht mehr. Ne? Also man droht halt wirklich dann so mit großen Sachen und hält sich einfach gar nicht mehr an eigentlich das, was immer Common Sense war, und stellt das halt total in Frage. Und warum hat es uns 5 getroffen, auch zu diesem Zeitpunkt? 2 Wochen vorher wurde das allererste Bußgeld unter diesem europäischen Gesetz, diesem digitale Dienstegesetz gegen X verhängt. Also auch wieder gegen die Musk. Ah. Es gab vorher kein einziges Bußgeld. Die EU-Kommission hat Angst gehabt, das durchzusetzen, dieses Gesetz. Tatsächlich, weil Trump auch so mit Strafzöllen gedroht hat. Und dann 2 Wochen vor Weihnachten haben sie dann so ein ganz softes Bußgeld gegen X verhängt. Und die Sanktionen, die kann man schon als eine, oder dieses Einreiseverbot, das kann man schon als eine Antwort auf dieses Bußgeld. Ne, das war so die Reaktion, das war so ein erster Warnschuss. Leute, wenn ihr sowas macht, dann greifen wir sozusagen eure BürgerInnen an.
Eben, aber auch diese Mittel, also dann greife ich mir jetzt 5 Privatpersonen raus und stelle die an den Pranger. Das ist ja, also, und dieses Einreiseverbot, wie stark beeinträchtigt euch das jetzt in eurer Arbeit auch? Also wie schwerwiegend ist das jetzt für euch, oder ist das jetzt mehr so symbolisch gewesen?
Das hat so einen Rattenschwanz. Also erstmal würde ich sagen, das Einreiseverbot, mein Gott, wir haben jetzt ein paar Konferenzen abgesagt. Wir können jetzt nicht mehr einen Zwischenstopp machen in den USA, wenn wir irgendwo anders hinfliegen. Es geht jetzt nicht mehr. Okay, damit kannst du irgendwie, das kannst du noch leben. Was aber an dem Einreiseverbot dranhängt, ist, dass auch, und das schreibt auch Rubio so in seinem Kommuniqué, dass eben auch die Familien betroffen sind. Das heißt, ich mit meinen Familienangehörigen dann sprechen musste. Und man weiß auch nicht, wie nah oder wie entfernt oder was das jetzt genau bedeutet. Ach, ja. Okay. Und ich habe jetzt auch nicht so ein, mein Nachname ist jetzt auch nicht so, das ist jetzt nicht so Meier oder
auch nicht
Schulze.
Ja.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und das ist schon, schon sehr bitter. Ne, weil da bin ich dann nicht mehr alleine betroffen, sondern eben, ne, das trifft dann irgendwie die ganze Familie. Und also Gott sei Dank habe ich da sehr viel Zuspruch auch aus meiner Familie bekommen, aber ja, ne, das ist auch für die dann beruflich einschränkend. Da kommen dann eben bestimmte Sachen auch nicht mehr in Frage. Ja, ja, ne, wenn du dein ganzes Leben für ein internationales Umfeld irgendwie arbeiten wolltest und jetzt plötzlich nicht mehr in die USA einreisen kannst, potenziell, ist das ein, das ist ein Problem. Und das andere ist aber, was viel, viel gravierender ist, ist, dass man wohl nicht, also andere Sanktionen erst verhängen wollte. Das haben wir aus dem diplomatischen Umfeld gehört, aber das zeigt sich auch in diesen Tweets. Und zwar wollte man erst diese ähnliche Sanktionen verhängen, die eben auch gegen die Richter des Internationalen Gerichtshofs verhängt wurden. Also weitreichende Finanzsanktionen und auch Sanktionen, dass du mit keinem US-Unternehmen mehr einen Vertrag eingehen kannst. Und das bedeutet, dass du plötzlich von einem Tag auf den anderen deine Visa und Mastercard nicht mehr benutzen kannst, also die Zahlungssysteme, dass Banken deine Konten, dass Banken deine Konten kündigen, das ist ja den Richtern des Internationalen Gerichtshofs passiert.
Ja, das hätte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das die Konsequenzen waren.
Genau, das sind diese Magnitsky-Sanctions, und also Magnitsky-Sanktionen und ja, die können halt jetzt ihre Visa und Mastercard nicht mehr benutzen. Die, also ein Zitat von diesem einen Richter ist, ich fühle mich wieder wie in den 90ern. Alle Verträge mit allen US-Unternehmen, die man hat, werden gekündigt und man kann auch keine neuen eingehen. Das heißt, kein Amazon, kein Apple, kein Google, kein Microsoft, kein Netflix, kein whatever. Also kein
Genau. Wie wird das durchgesetzt? Also wer kontrolliert jetzt, ob ich jetzt hier Netflix gucke oder nicht?
Also die Unternehmen bekommen eben, also du kommst dann auf eine Liste und die Unternehmen bekommen diese Listen. Und
so eine Blacklist.
Dann, richtig. Und listen dich dann sofort aus. Das heißt, dein Netflix-Account funktioniert dann einfach nicht mehr. Deine Visa-Karte funktioniert nicht mehr. Du kannst keinen Visa-Zahlungsdienst mehr benutzen. PayPal funktioniert nicht mehr. Und es ist wirklich krass. Und das ist das, was, genau. Und also wenn an deiner Reaktion sehe ich, genauso habe ich auch reagiert.
Das tut halt weh. Das tut halt weh, ne?
Genau. Ja. Und es bedeutet, es ist nicht nur für dich privat, sondern auch für die Organisation, weil wir sind ja die Geschäftsführerinnen.
Richtig.
Und du weißt ja selber, oder ne, dass eben alle, du als Geschäftsführerin zeichnest die Verträge mit den Banken, die Visa-Karten, du zeichnest alle Verträge mit den, mit, keine Ahnung, mit den großen Dienstleistern, die du für die digitale Infrastruktur brauchst. Und die kommen fast alle aus den USA, weil das alles Monopole sind, auch im Finanzbereich. Ne? Mm. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Also, als ich bei meiner Bank hatte ich gar keine EC-Karte mehr. Die haben nur noch Visa-Karten rausgegeben. Ne? Also so viel zu sozusagen... viel eben auch zu einer Monopolisierung auch von US-Firmen auf dem Finanzmarkt. Also es gibt ja jetzt mittlerweile Vero auch als Alternative zu PayPal, aber ist auch noch nicht so verbreitet. Und in den Tweets von Frau Rogers stand eben auch ganz explizit, auch ohne Not, ne, these are not Magnitsky sanctions. Und das ist halt wie so eine schwarze... Wolke über uns seit, also die Nachricht ist auf jeden Fall angekommen und es ist wie so eine schwarze Wolke über uns seit dieses Einreiseverbots, dass eben jederzeit diese Sanktionen noch verschärft werden können. Und dann wird's halt wirklich sehr, sehr unangenehm. Und wir haben jetzt eine Kanzlei in den USA, die uns berät und die sagen eben, man kann es nicht wissen. Es kann passieren, es kann nicht passieren, aber es startet immer mit einem Einreiseverbot. Damit geht es immer los.
Ach so, das ist immer so das Erste.
Genau.
Aha.
Genau. Und was wir jetzt machen, ist, wir bereiten uns darauf vor. Also wir haben sowohl in der Organisation bereiten wir uns, wir stellen uns jetzt komplett auf Open-Source-Produkte um, im ganzen IT-Bereich. Und für den Finanzbereich, kann ich dir sagen, ist nicht trivial, Alternativen zu finden, auch eben Banken zu finden, die einem dann nicht das Konto kündigen, wenn es eben Druck aus den USA kommt. Und eben im privaten Bereich genauso. Ne? Also was sind Möglichkeiten, die du eben, also da habe ich mich wirklich intensiv, habe ich mich beraten lassen, was sind Möglichkeiten, wie ich sicherstellen kann, dass ich meine Miete noch bezahlen kann. Ne? Wenn ich jetzt plötzlich, wenn mir mein Konto gekündigt wird oder wenn ich jetzt im Supermarkt irgendwie bezahlen möchte und plötzlich meine Visa-Karte nicht mehr funktioniert.
Ja, ja. Und also, gibt es irgendwas, also was hilft euch? Also gibt es irgendwas, wenn man das so hört, dann denkt man, das muss natürlich um jeden Preis sozusagen verhindert werden. Aber kann man da jetzt irgendwas tun? Also könnt ihr noch irgendwas tun, außer euch vorbereiten? Kann die Politik was tun? Können wir als Bürgerinnen irgendwas tun? Also was machen wir jetzt mit dieser Situation, die ja vollkommen inakzeptabel ist?
Total. Also wir sehen halt, dass wir plötzlich, wo es diesen Umschwung in den USA gibt, dass es total problematisch ist, dass wir uns in diesem Tech-Bereich, aber auch im Finanzbereich so krass abhängig gemacht haben von diesen großen US-amerikanischen Monopolen. Und solange die USA irgendwie unsere Freunde waren, war das alles super. Da war das gar kein Problem und praktisch. Und jetzt sehen wir halt, ui, wenn das plötzlich nicht mehr so ist, was machen wir denn dann? Das heißt, auf so einer gesellschaftlichen Ebene, was kann die Politik tun? Dafür sorgen, dass es Alternativen gibt. Also diese Vero-Initiative, das ist erstmal richtig, richtig gut. Also dafür sorgen, dass wir vielleicht auch unseren Markt, auch unseren Finanzmarkt so sehr auch schützen, dass diese Alternativen auch groß werden können. Ne? Yeah. Dass dafür sorgen, dass wir weiter EC-Karten haben. Genau, also sozusagen zu gucken, okay, wo braucht es eine Infrastruktur hier in Europa, die uns dann auch unabhängig von sowas macht, damit wir nicht erpressbar sind? Weil wir sind jetzt nur die Ersten. Ne? Es wird weitere Fälle geben, ist völlig klar. Ne? Das ist ein probates Mittel, was irgendwie eingesetzt wird. So, das ist das eine. Was wir als Einzelpersonen machen können, ist wenn es Alternativen gibt, die auch zu nutzen, also auch umzustellen, zu sagen, okay, dann nutze ich halt Vero, weil je mehr Leute das nutzen, desto wichtiger und größer wird es dann auch, desto mehr kann es auch skalieren. Und dann kann es auch irgendwann eine gute Alternative zu PayPal werden. Und was man für uns natürlich tun kann, ist uns unterstützen, weil das wahnsinnig kostenintensiv ist. Ich habe das mal jetzt mir auch einfach, um das mal zu beziffern zu können. Also alleine für die IT-Infrastruktur, die umzustellen auf Open Source in den nächsten 3 Jahren vollumfänglich, wird uns 1 Million Euro kosten.
Oh.
Ja, genau. Krass, ne? Und da brauchen wir natürlich Unterstützung und da sind wir total dankbar, wenn Menschen eben sagen, okay, wir unterstützen euch, wir spenden. Genau.
Klar, weil letztendlich ihr seid eine NGO, ihr seid auf öffentliche Gelder natürlich angewiesen und natürlich auch private Spenden. Ja.
Richtig, richtig. Und das ist jetzt für uns eine große Belastung. Aber für uns war auch klar, es ist wichtig, dass wir jetzt einfach standhaft bleiben. Dass wir diesen Weg jetzt auch gehen. Wir sind jetzt die Ersten, die das machen müssen und die es auch tun. Auch einfach, um allen anderen zu signalisieren, wir knicken hier nicht ein und ihr solltet es auch nicht.
Ne? Also, das ist wahrscheinlich das wichtigste Signal. Ne? So, ihr könnt da kommen mit euren Sanktionen und Strafen und so weiter, aber we're still standing und wir machen weiter in unserer Arbeit, koste, was es wolle.
Genau.
Ja, super wichtig.
Und da muss ich dir auch sagen, da sind auch viele Menschen, also auch an, das ist halt die schöne, also das ist vielleicht auch die schöne Nachricht, dieser 24.12., das war echt ein Horrortag. Ne? Ich will das gar nicht beschönigen. Ne? Es war wirklich, also da habe ich kurz einmal also alles an mir vorbeifliegen sehen. Auch gerade als das dann mit diesen Finanzsanktionen plötzlich das ein Thema wurde, dachte ich, ach du Schande, was passiert jetzt? Ne, damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Und gleichzeitig haben aber mir so und uns auch so viele Menschen geschrieben, mir persönlich, Josephine persönlich, uns als Organisation, haben gespendet, haben uns geschrieben, haben uns gesagt, wir sollen standhaft bleiben. Und das war, das war einfach großartig. Und das war auch ein gutes Gefühl. Und da war mir auch klar so, also wir sind hier nicht alleine. Da stehen auch viele Menschen an unserer Seite. Und die sehen auch, was hier gerade passiert. Und auch für die ist es wichtig, dass wir einfach stehen bleiben und standhaft bleiben. Weil das ja auch so eine Symbolkraft für uns alle hat.
Total, ja, danke. Also bitte, also absolut. Ne? Ich kann gar nicht in Worte fassen, weil ich kann mir das gar nicht dann auch noch an Weihnachten so, ne? Also das ist ja so eine Schikane an Weihnachten, wo die genau wissen, alle sind irgendwie im Urlaub oder eigentlich fest, also abartiger geht's ja eigentlich.
Ja.
Also abartiger geht's nicht.
Das haben wir aber auch hinterher gehört. Wir hatten jetzt fast 6 Monate Zeit, um uns aufzuschlauen zu diesem Thema. Ich hatte mich damit auch sowas überhaupt früher nie beschäftigt. Ne? Warum auch? Und das ist tatsächlich Strategie. Also das sagt auch die Kanzlei in den USA, sagt auch, also sie haben uns auch an Ostern nochmal gesagt, jetzt müssen sie Achten Sie darauf, es kann jetzt wieder was kommen. Genau, also diese Feiertage, das eben an diesen Feiertagen zu machen, wo du besonders vulnerabel bist, genau, wo du mit deiner Familie bist, der du dann erklären musst, warum du jetzt nicht unterm Weihnachtsbaum sitzen kannst, sondern dich jetzt um ganz andere Dinge kümmern musst. Ja.
Also wirklich, also furchtbare, also so, ja. Ich will hier keine Schimpfwörter nennen im Podcast, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, jeder, der das hier gerade hört, dem muss ja die Kinder runterfallen und sich denken, was ist eigentlich los? Also es ist, ich finde es unfassbar und dann irgendwie aber auch wieder nicht. Ne? Da ist man irgendwie auch wieder nicht überrascht, genauso wie mit dem Fall von Colleen Fernandes. Ich finde so, denkst du, es kann doch nicht sein. Man ist irgendwie so total schockiert, aber überrascht irgendwie dann auch wieder nicht so richtig, ne? Weil ja, was denken wir denn alle, was zu Hause passiert? Ne? Was denken wir denn alle, was die Trump-Regierung da irgendwie noch so fabriziert oder was die so vorhaben oder was die schon aktiv machen? Das ist, ja, also aber, ja.
Ich muss sagen, auch bei dem Colleen Fernandes-Fall war für mich so, gab es ja auch zwei Fälle, wo ich so dachte, also ja. So zwei Momente, wo ich so dachte, wie kann das, also erstmal dieser Schock, ne? Und dann gleichzeitig dachte ja. Ich danach so, mein Gott, also vor irgendwie ein paar Monaten kamen noch die Zahlen raus, wie ja. Gewalt gegen Frauen ja. angestiegen explodiert. Ist, wie ja. auch Femizide angestiegen sind. Und ja. natürlich ist es doch klar, dass das nicht im analogen Bereich bleibt, sondern dass sich das auf den digitalen ja. Bereich, genau wie in allen anderen Bereichen ja auch, ne, also wo Diskriminierung, Rassismus ja. Ja. sich auch eben im digitalen Bereich ja genauso fortsetzt. Dass das sich natürlich auch im digitalen Raum fortsetzt, ne? Wenn eben wir einen hohen Anstieg im Analogen haben, in der häuslichen Gewalt, ist es ja irgendwie auch klar. Und das war so ja. ein Moment. Und der zweite Moment war dann, als es war erstmal so ein Riesenschock und Gott sei Dank auch eine große Welle an Solidarität. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bewundere Colleen Fernandes zutiefst für ihren Mut, wahnsinnig. Das gemacht zu haben. Ja. Und ich bin ihr so dankbar dafür, weil sie hat ganz vielen Menschen in diesem Land einfach eine Stimme gegeben. Ja. Und sie hat dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Aber sie hat es gemacht und ganz viele danach, die danach jetzt kommen, weil es wird ja jetzt auch neue Gesetzgebung geben, die werden ja. Davon profitieren, dass sie diesen Mut gehabt hat und absolut. Da einfach ihren Hut in den Ring geworfen hat und das gemacht hat. Ja. Und dass sie dann eben in einer kugelsicheren Weste plötzlich da angeht, also sie, die Person, die ja die
nichts gemacht hat. Ja. Das Opfer. Ja. Das Opfer. Ja. ja, muss mit einer kugelsicheren Weste. Und er spaziert irgendwie durch Malle, weißt du, am Strand.
Richtig.
So, lebt sein Leben, wie er es vorher auch gelebt hat. Spricht ein paar Mal mit dem Anwalt, aber ansonsten. Genau. Ja, also ja, total. Also so sehe ich es auch, Colleen Fernandes, also wirklich. Kann man sich, glaube ich, gar nicht genug vor verneigen, was sie auch. Und das ist so das, was mir persönlich aber auch sozusagen wehtut, ne, dieser persönliche Schmerz, durch den ein Opfer erstmal durchgehen muss in ja. Deutschland, auch wenn sie es nicht öffentlich machen. Ne? Sie hätte es auch nicht öffentlich machen müssen. Ja. Sie hätte es auch einfach nicht öffentlich machen müssen. Dann ist der Schmerz schon groß genug, ne? Also unmenschlich groß. Und dann noch sozusagen zu sagen, aber ich gehe damit jetzt in die Öffentlichkeit, um eben Frauen eine Stimme zu geben, um mir den Raum zu öffnen, um Veränderungen zu schaffen. Und zwar auf meine Kosten. Niemand anderes zahlt den Preis dafür. Sie, ein einzelner Mensch, zahlt gerade mit allem wahrscheinlich, was sie hat, beruflich, gesundheitlich, privat, sozial, alles, zahlt gerade einen Preis dafür, dass wir alle als Gesellschaft endlich mal hoffentlich richtig abbiegen und die Justiz auch und so. Und das bewundere ich zutiefst. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, also das ist echt ein Brett. Ne? Das ist wie Gisèle Pelicot ja auch. Ne? Die ja. hat ja quasi damit angefangen. Ne? Die Scham muss die Seite wechseln und so. Die hat sich da hingesetzt und gesagt, mir ist das passiert. Ne? Das hier sind die Täter, nicht ich. Aber das auch zu bringen und zu machen und diesen ganzen Schmerz, mit diesem ganzen Schmerz leben zu müssen, das ist einfach heftig. Und es ist halt, ich bin total dankbar, dass solche Menschen wie diese starken Frauen das tun. Ich wünschte mir, sie müssten es nicht tun, ne? Ich wünschte mir halt, es müsste nicht diese einzelnen Opfer geben, die dann sozusagen sich nochmal sozusagen wirklich dann auch aufopfern, um für andere ja das Opfer nicht ganz so groß lassen zu werden. Und das ist schon
ja. Ein Berater ja. bei uns in der Betroffenenberatung hat gesagt, und das fand ich ganz treffend, es muss immer eine Frau erstmal durch die Hölle gehen, damit ja. sich irgendwie was verändert. Und das ist so eine, diese bittere Wahrheit, ne? Die muss ja. man leider sagen, in den MeToo-Fällen war es ja auch so. Ja, das ist dann ja. so scheint irgendwie die Dynamik zu sein. Also wir haben ja seit Jahren auch zu diesen Themen auch gearbeitet. Aber
total,
es muss dann,
ne? Und ja, daran zeigt es sich, ne? Also es war jetzt nicht, oh, wussten wir gar nicht, sondern du hast ja, genau, am Anfang gesagt, wir haben seit vielen Jahren daran gearbeitet, dieses Thema in die Justiz zu bringen und in die Politik zu bringen und so weiter. Und also, ja, weiß ich nicht, existiert das Problem überhaupt? Und dann, puff, ja, dann kommt auf einmal der Fall, was irgendwie gut ist und schlecht zugleich, dass das sein muss. Aber ja, irgendwie muss immer erstmal was passieren und öffentlichkeitswirksam was passieren. Das passiert ja die ganze Zeit. Ich denke mir immer, was denken die Leute denn, woher diese Statistiken kommen? Dass das irgendwelche, woher diese Zahlen kommen, natürlich passiert es an jeder Ecke und in sehr, sehr vielen Haushalten und in sehr vielen Schlafzimmern, ja, und in sehr vielen Internet-Accounts passiert doch diese Gewalt. Und ich finde, wir tun immer so, ja, dann kommen die Statistiken raus und dann so, ach ja, na well, solange es mich nicht betrifft oder so, ne? Und dann kommen so Fälle und man denkt, ach, das gibt's ja wirklich. Ja, natürlich gibt es das wirklich. So, es ist, ja,
ich weiß auch nicht. Und ich also, meine, beim Colleen-Fall ist es halt so, also ich kann, egal mit welcher Frau ich gesprochen habe, egal aus welcher, in welchem Bereich, also egal wo ich Menschen dann danach getroffen habe, sei es irgendwie, keine Ahnung, in der Maske, beim Friseur, Freundin von mir, aus im Arbeitskontext, ja, alle haben über diesen Fall gesprochen und das liegt vor allen Dingen daran, dass fast alle Frauen mit irgendetwas von dieser Geschichte relaten können.
Sie können relaten. Also, sie wissen, wie es sich anfühlt.
Richtig.
Sie wissen, wie es sich anfühlt.
So etwas oder einen Aspekt davon in irgendeiner Art und Weise selber schon erlebt. Ja. Und das ist die Realität in Deutschland, genau. Und haben damit gelebt und viele haben darüber nie gesprochen, schämen sich vielleicht auch dafür, dass sie in so eine Situation gekommen sind, dass sie sich vielleicht auch sind froh, dass sie sich daraus befreit haben. Aber es ist nie zur Sprache gekommen. Und sie hat dem Ganzen eben eine Stimme gegeben und was eben, genau, dann kommt einfach dieser Backlash, dann kommen auf einmal Verschwörungserzählungen und sie hätte ja gelogen und das stimmt alles gar nicht und sie wird dann bedroht. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich so dachte, wie kann das einfach sein? Und dann dachte ich aber so, habe ich dann auch hier im Team gesagt, ihr müsst euch vorstellen, es gibt Millionen von diesen sexualisierten Deepfakes im Internet, Millionen. Und jedes Einzelne hat irgendein Täter erstellt.
Ja.
Er hat es hochgeladen, er hat es verbreitet, er fand das lustig, er möchte das gerne weitermachen. Und natürlich finden die das jetzt nicht gut, wenn die ganze Nation da sitzt und angewidert sie anguckt und sagt, was habt ihr da eigentlich gemacht? Ja. Und jetzt plötzlich Straftatbestände auch eingeführt werden sollen oder Frauen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Ne? Und dann ist das Einzige, was sie tun können, ist, die Betroffenen zu bedrohen.
Ja.
Oder Lügen zu erzählen oder ihnen zu unterstellen, sie würden nicht die Wahrheit sprechen oder versuchen, irgendein Haar in der Suppe zu finden, sie zu beleidigen.
Unschuldsvermutung.
Richtig.
Das Unwort des Jahres. Mein persönliches Unwort des Jahres ist jetzt schon Unschuldsvermutung.
Same.
Ja, also Wahnsinn. Ja, also liebe Anna, ich könnte jetzt noch also wirklich noch 2 Stunden mit dir drüber sprechen, liebe Annalena. Vielen, vielen Dank, dass du uns dieses Thema so nahbar dargelegt hast, dass du eure Arbeit so gut erklärt hast. Und ich hoffe wirklich, dass alle, die das jetzt hören, teilt diese Folge mit euren Freundinnen, mit eigentlich allen Frauen und auch Männern im Umfeld. Weil ich glaube, es braucht diese Sensibilisierung dafür. Ne? Wir müssen wissen, was passiert, was abgeht, was den Frauen in diesem Land und auch anderen betroffenen Menschen passiert, ja, und da eine Anlaufstelle zu haben wie euch, die, wie wir gelernt haben, nicht nur in Anführungsstrichen, ne, ohne jetzt Sorgentelefon ist, sondern noch viel, viel mehr darüber hinaus und eure Erfahrung aus den letzten Jahren und was ihr auch, wie ihr euch politisch auch einsetzt und so weiter. Also erstmal kann man euch gar nicht dankbar genug sein, dass ihr das macht und auch du oder auch ihr seid ja nun jetzt sozusagen auch die Privatpersonen, die darunter leiden, ja, hier für uns, für das zu kämpfen, was eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, dass unsere Rechte einfach eingehalten werden. Es ist so absurd, egal wie man es dreht und wendet. Aber dennoch, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit macht. An alle, die es hören, teilt diese Folge, beschäftigt euch mit Hate Aid oder überhaupt mit der ganzen Thematik. Seid wachsam, ne? Seid wachsam auch, was eure Freundinnen vielleicht durchmachen. Vielleicht habt ihr da einen Verdacht, sprecht das offen an, ganz empathisch an oder informiert euch vorher selber über vielleicht Anzeichen. Also es ist ja überall. Es ist überall. Ja, und wenn wir alle nur weggucken und sagen, ach ja, bin ich ja nicht oder so, dann ist es einfach nicht gut. Ja, wir brauchen das einfach im Kollektiv, uns da zu unterstützen und auch zu sehen. Ja, und dass wir dafür sensibilisiert sind für dieses Thema, weil nur dann können wir es sehen und es können es auch in Worte packen und dann eben auch helfen. Und liebe Leute, geht auf die Seite von HateAid. Annalena, sag nochmal, wie kann man euch supporten, folgen, eure Inhalte teilen, Cash da lassen. Ja, wir sind hier bei Madame Moneypenny so, ja, also, und das ist ja auch immer wieder das, wo ich ja auch seit, mal sagen, so einem Jahr, anderthalb Jahren, seitdem Trump auch wieder an der Macht ist, wo ich immer sage, okay, Leute, jetzt ist auch die Zeit, Vermögen aufzubauen, für nicht nur für uns selber als Frauen, um unsere Rente zu sichern und so und für unsere Familie zu sorgen. Alles fein, sollten wir sowieso machen, aber wir brauchen jetzt und auch in den nächsten Jahren Geld, Cash. Das ist eigentlich alles, was zählt. Geld, um halt zu spenden, um einen Unterschied machen zu können, um solche, ja, in solchen Projekten wie eures halt helfen zu können. Es ist nicht mehr nur, ich sage es mal salopp, meinen eigenen Arsch zu retten, den ja viele von euch, also ne, das ist schon mal sozusagen Nummer eins, aber auf dem Weg dahin oder auch mal in diese Denke zu kommen, es wird auch an uns liegen, wir Frauen, was wir mit unserem Geld machen, daran hängt es doch. Ob wir das für irgendwelche Handtäschchen und kauft euch eure Tasche, mir egal, ja, aber bitte nicht nur, sondern mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren, mehr spenden, mehr Geld dafür nutzen, um Gutes damit zu tun. Jetzt ist die Zeit, ja, und wer sich dann noch selbst im Weg steht und sagt, ja, aber Finanzen sind Männersache, sorry, auch das kann ich nicht mehr hören, ja, das ist so auch so eine Ausrede, irgendwie aus den 80ern so gefühlt, ja, also aufwachen, Verantwortung übernehmen für uns selber, aber auch ein Stück weit für unsere Gesellschaft, so wie du es ja zum Beispiel auch machst, Annalena, du machst es halt beruflich, ne, du bist da total an vorderster Front, was ja auch gar nicht jeder machen muss und machen soll, aber dann wenigstens die supporten, die an vorderster Front sind, mit Cash, mit Reichweite, mit Aufmerksamkeit, ja, laut sein und aber, du hast ja auch gesagt, Cash, ja, Geld geben und ich würde mal sagen, da zählt ja irgendwie auch jeder Euro, da muss man jetzt nicht irgendwie warten, bis man 20.000 Euro angespart hat, ne? Richtig. Also ich meine, wenn jeder einen Euro gibt, dann sind wir ziemlich schnell bei einer Million.
So. Genau, und ich meine, ich habe viele Leute auch hier, die spenden und die sagen, ich investiere eben in um mein Vermögen zu steigern, um mehr Rendite zu bekommen, aber einen Teil investiere ich auch in diese Gesellschaft. Weil in was für einer Gesellschaft möchte ich leben? Also ich investiere in Demokratieprojekte, ich möchte, dass das Internet sicher wird, deswegen investiere ich in euch, ich möchte, dass Frauen besser geschützt werden, deswegen investiere ich in das und also so sein Portfolio auch nicht nur zu denken in, ne, also zu sagen, okay, was ist mein Return of Investment? Das eine ist ein Return of Investment, das geht sozusagen zu mir und das ist auch total wichtig und gut und gerade für Frauen. Und das andere ist zu sagen, wo habe ich aber einen Teil, wo ich sage, das ist ein Return of Investment, den sehe ich in einer Gesellschaft, in der ich gerne leben möchte. Und deswegen investiere ich in die. Und ich glaube, wenn du dir zum Beispiel anguckst, die ganzen Tech-Bros, Peter Thiel, Musk, die investieren die ganze Zeit in Gesellschaften, die sie möchten, nämlich keine Demokratie, ne, keine Bürgerrechte, keine Menschenrechte. Die investieren die ganze Zeit ihr Geld in sozusagen Strukturen, in Parteien, in Organisationen, die eben diese Demokratie abschaffen wollen, die Frauenrechte abschaffen wollen. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach klar machen, dass wir das auch tun müssen. Und ich meine, die sind jetzt diese großen Tech-Milliardäre, aber wir sind viele kleine Menschen, die eben auch einen kleinen Teil ihres Geldes daran investieren können, in lebenswerte Gesellschaften, in Demokratien. Und vielleicht kann ich das auch nochmal sagen. Wir haben ja viel darüber gesprochen, auch was man eben auch aushalten muss, was wir jetzt aushalten mussten, was Colleen aushalten musste. Aber ich will am Ende nochmal sagen, wir können auch was verändern. Also wir sehen, wie viele Frauen wir auf der Straße gesehen haben jetzt in den letzten Wochen.
Ja.
Wir kriegen jetzt eine neue Gesetzgebung von einer ganz tollen Justizministerin und das ist der Druck, den wir auf die Straße gemeinsam gebracht haben. Ne? Also die US-Regierung hat uns nicht sanktioniert, weil wir irgendwie keine Arbeit machen, sondern weil wir auch erfolgreich Druck machen, weil wir große Grundsatzprozesse gegen die Tech-Milliardäre führen, die richtig auch unter Druck setzen. Und deswegen... wir können was verändern und ich glaube, dass wir sollten uns davon nicht einschüchtern lassen, sondern sagen, ja, also es lohnt sich zusammenzustehen, es lohnt sich genau in diese Demokratie zu investieren, sei es eben mit seiner Arbeitskraft, mit als Freiwillige oder eben auch mit einem Investment, weil wir können viel mehr, als wir eigentlich denken und wir können wirklich auch Dinge verändern.
Das lasse ich genauso stehen, liebe Annalena. Da sage ich jetzt gar nichts weiteres mehr dazu, außer vielen, vielen Dank. Und liebe Leute, geht auf die Seite von HateAid, folgt, teilt, spendet, tut, was immer ihr tun müsst, um ja, das alles zu unterstützen, um unsere Demokratie zu unterstützen, um diejenigen zu unterstützen, die ja uns schützen am Ende des Tages. Vielen, vielen Dank, liebe Annalena.
Danke
dir. Ich wünsche natürlich weiterhin ganz viel Erfolg und gutes Durchhalten und ja, wir stehen auf jeden Fall alle hinter euch. Vielen, vielen Dank.
Danke.